und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
A blessed and joyful Corpus Christi to you.
Einen schönen frohen Leichnam und schönen Feiertag, lieber Inan. Jetzt haben wir, glaube ich, schon mal gleich alle verwirrt.
Direkt alle verloren.
Ja, heute war es nicht Japanisch, heute hat unser Professor mit Englisch angefangen. Warum?
Ja, heute haben wir hier im Süden, wo ja, wir eher ein bisschen katholischer geprägt sind, wie es scheint, einen Feiertag, den Corpus Christi. Und ich, als jemand, der hier geboren und aufgewachsen ist, habe sowieso im Norden oder Nordosten als Berliner damit sowieso erst recht nichts zu tun gehabt. Wusste nicht mal, dass das überhaupt ein Feiertag ist, irgendwo in Deutschland, aber so sieht es nun mal aus. Trotzdem arbeiten wir gewissermaßen, für unser Hobby zumindest. Jetzt würde mich aber mal interessieren, was ist das überhaupt, bevor wir vielleicht so mit dem Thema des Tages loslegen? Du als Religionswissenschaftler hast bestimmt ein bisschen mehr Ahnung davon als der Durchschnittssüddeutsche.
Ja, genau. Und ich bin ja Protestant, das heißt, ich soll heute wirklich auch arbeiten. Also du hast mich ja wegen ganz spannenden Thema geholt, da kommen wir ja nachher dazu. Aber ich werde heute auch noch bei der NABU-Jugend, ja, vom Naturschutzbund, werde ich heute auch noch sprechen. Die machen so ein Camp, das heißt Aufstand, und wollten unbedingt was über Friedensenergien hören. Bin ich natürlich dabei, auch am Feiertag. Aber was ist das für ein Feiertag und warum hast du in Englisch begrüßt? Das will ich kurz erklären. Also Frohen Leichnam im Englischen, tatsächlich Corpus Christi, ist ein katholischer Feiertag. Als sich damals die Konfessionen aufgespalten haben, evangelisch und katholisch, gab es einen Riesenstreit über die Hostie, über das Symbol, ja genau,
also dieses quasi
das Brot quasi, ja, Brot und Wein werden ja beim Abendmahl quasi gereicht, ja, das geht wiederum zurück aufs Judentum, aber da war dann quasi der große Streit, ist quasi das Brot, die Hostie, die gereicht wird, ist das nur ein Symbol? Das haben die meisten evangelischen Traditionen dann gesagt. Die haben gesagt, das ist ein Symbol, das ist zwar wichtig und zu ehren, aber die katholische Kirche hat gesagt, nein, das ist mehr als das, das ist Transsubstiation, das heißt, das nimmt wirklich die Eigenschaften des Leibes Christi an. Und das war einmal also eine Abgrenzung gegenüber dem Evangelischen, hatte leider auch teilweise antisemitische, antijüdische Konnotationen. Es gab dann die sogenannten Hostienschändungen, hat man Juden zugeschrieben, sie schänden den Leib Christi und dann fließt sogar Blut aus der Hostie. Ja, ist natürlich Schwachsinn, aber da kann man quasi sehen, es war in dieser Zeit der religiösen Konfrontation wurde quasi die Hostie, der Leib Christi, wurde zu einem Abgrenzungssymbol, während er ja eigentlich gewollt hat, dass es die Menschen zusammenbringt. Und deswegen wurden dann auch in katholischen Gebieten Prozessionen durchgeführt. Ja, Frohen Leichnam, Prozessionen heißt sie in Deutschland, die gibt's immer noch, nicht mehr so groß wie früher, aber das war quasi so der katholische Selbstbehauptung. In den USA ist ja überwiegend evangelisch geprägt, protestantisch geprägt, ist Frohen Leichnam kein Feiertag, aber für sehr viele katholische Christinnen und Christen hat es tatsächlich eine große Bedeutung.
Jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen nachfassen, weil es eine dieser Fragen ist, die ich bis heute nicht so wirklich verstehe. Inklusive Dreifaltigkeit, aber das schieben wir vielleicht woanders hin. Jetzt heißt es ja auf katholischer Seite, dass das durchaus, also den echten Leib Christi dann darstellt, durch diese Transsubstitution, was ich auch erstmal noch kapieren muss. Aber streng genommen wäre das doch eigentlich Kannibalismus dann, oder? Wie habe ich das zu verstehen?
Genau. Also heute ist das zwischen den großen Konfessionen nicht mehr der Streitpunkt, weil man hat sich angenähert. Die katholische Kirche erkennt auch an, dass auch in evangelischen Kirchen ein Abendmahl gespendet wird und sagt, ja, natürlich ist es auch eine Symbolik, und umgekehrt sagen evangelische Kirchen überwiegend, es ist auch tatsächlich, es hat auch eine sakramentale, eine rituelle Bedeutung. Es ist nicht nur irgendein Symbol. Ja, gibt immer mal wieder Streit, wenn jemand sagt, das kann man auch mit Chips oder sowas machen. Da würden jetzt die meisten, auch evangelischen Kirchen, sagen, nein, also es hat sich angenähert. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie der Streit, wir haben darüber ja auch mal eine Folge gemacht, und den Bitcoin. Ja? Hm. Ist der Bitcoin echtes Geld? Ja, das wäre die Transsubstitution. Also Bitcoin tut nicht nur so, als wäre es Geld, sondern es wird echtes Geld. Oder ist es nur, was ja eher unsere Position war, dass wir gesagt haben, Vorsicht, der Wert von Bitcoin wird immer noch in Dollar und Euro berechnet. Das heißt, es ist nicht wirklich eine eigenständige Währung, sondern es ist eine abgeleitete, ein Spekulationsobjekt gewissermaßen und kein eigentliches Geld. Also die Frage quasi, welchen Wirklichkeitsgehalt hat ein Symbol? Und das wurde eben damals in den Konfessionskriegen dann, man würde sagen, überladen. Ja, dass es fast schon magisch geworden ist und dann verstrickt man sich in Widersprüche, weil dann müsste ja wirklich sagen, also wenn das jetzt der Leib Jesu ist und du den Leib Jesu verletzen kannst, dann ist es ein bisschen komisch, ihn zu essen.
Ja, das war ja auch eine der urchristlichen Fragen überhaupt gewesen, ging ja auch, glaube ich, bis ins Byzantinische Reich zurück, wo die auch mal versucht haben, endlich mal darüber einig zu werden, ob Jesus nun mal geistig, also quasi gleichzeitig Geist und Mensch ist oder ob er zwei Naturen hat oder, und dann kommen ja auch diese ganzen Diskussionen auf, ja gut, was ist das dann für ein Opfer, was er gebracht hat, wenn er grundsätzlich eh unsterblich ist und also wir haben schon, glaube ich, seit es Religionen gibt, das ist, glaube ich, ziemlich unmissverständlich klar, immer wieder Grund gefunden, uns gegenseitig da die Köpfe einzuschlagen und immer wieder auch verwendet als eine Grundlage, um uns voneinander abzuheben. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, ne, unser großer Prophet hier, alle wissen ja, ich bin ein riesiger Trump-Fan. Zwinker, zwinker. Für manche Menschen muss ich das immer noch mal besonders betonen. Bildchen, was er ja auch extra noch mal sehr schnell hat wieder verschwinden lassen. Relativ offensichtlich, dass er natürlich auch sehr gerne auch in dem Zuge die religiöse Karte spielt, nicht wahr?
Ganz genau. Und ich meine, du kannst ja vielleicht einblenden, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr starkes Bild, wo er da auch zu weit gegangen ist. Weil er hat ja dann behauptet, das soll ihn als Doktor darstellen und Rotes Kreuz und so. Und das glaubt
ja, meine Ärzte machen das auch so mit einem heilenden Berührer auf meinem Kopf.
Ja. Ja, und ich glaube, hier kann man sehr schön auch nachvollziehen, auch für diejenigen, die selber vielleicht gar nicht religiös sind, warum er da sowohl bei seinen evangelikalen, aber auch bei seinen katholischen Fanboys und wenigen Fangirls da quasi überzogen hat. Weil hier tut sich ja Trump eben nicht mehr nur als Christ inszenieren. Ja, das hat er dann später wieder versucht. Da hat er dann ihn der Jesus quasi segnet. Also das wäre ja sozusagen christlich ja die Nachfolge Jesus. Ja, also ich orientiere mich an Jesus. Das wäre ja noch christlich. Aber er setzt sich hier an die Stelle von Jesus. Und du hast Dreifaltigkeit kurz erwähnt, werden wir ein andermal behandeln, damit auch an die Stelle Gottes. Und zwar ausdrücklich, indem er heilt, ja, und dann hier Licht aus seinen Händen rausgeht. Und das war etwas auch bei Leuten, die selber gar nicht mehr so religiös sind, da haben sie gemerkt, jetzt geht er zu weit.
Ja,
jetzt
auch dreht mit er durch, Amerika und Soldaten noch mit dem Hintergrund. Also es ist ein sehr, sehr nationalistisches Verständnis auch von einem, wie ich jetzt mal behaupten würde, blasphemischen Christentum dann als Feigenblatt, wenn man bei der Metapher bleiben möchte. Ne?
Genau, also wir haben, glaube ich, ja schon öfters drüber gesprochen, das ist Zivilreligion, ja, also jede staatliche Einheit basiert auf Mythen, Symbolen, Ritualen, das sind Wappentiere, das sind manchmal auch Kreuz oder da St. Georg und alles Mögliche. Ja. Also das auch ich in der Türkei, ja, wenn du das Anıtkabir von Atatürk anschaust, ja, also quasi jede Nation hat eine ganz starke Zivilreligion. Aber es kann eben auch zu weit gehen. Also zum Beispiel in der Türkei, wenn dann wirklich Leute gesagt haben, Atatürk sei der Prophet, dann wurde das überschritten. Und hier überschreitet das Trump, wie ich finde, noch krasser, indem er sich selbst quasi als Corpus Christi, also als Leib Jesu darstellt. Und ich finde es interessant, dass dann auch ganz viele Leute, die bis dahin zu ihm gehalten haben, in Schleudern gekommen sind.
Das ist super spannend, weil hast du zufällig mal die Amazon-Serie The Boys gesehen?
Nee, erzähl.
Das ist also geniale, aber auch sehr brutale Serie. Kurze Abfassung. Es geht um eine Welt, in der es auch super, ich will nicht Helden sagen, aber Menschen gibt mit naja, super Kräften zumindest. Und die sind aber weitgehend alle böse eigentlich, also sehr egoistisch, egozentrisch, aber nach außen hin immer so auf gut tun und so weiter und so fort. Und sehr, sehr brutal auf jeden Fall. Und die ist jetzt geendet, die Staffel und die ganze Serie damit. Tragisch mit / Happy End. Der Punkt ist, es ist auch eine starke Satire eigentlich von der allgemein amerikanischen, teilweise sehr kapitalistischen, manchmal faschistoiden Richtung, in die es geht. Und der Hauptbösewicht Superheld hat sich in den letzten Folgen versucht, genauso wie Trump im Grunde, also nicht nur die USA und dann praktisch die Welt allein zu regieren, sondern sich auch versucht als Gott ab jetzt zu verkaufen. Also, dass Jesus Christus quasi abgelöst wird, dass er sozusagen die Staffel übergibt und sich jetzt zeigt als, ich bin Homelander, ich bin der Neue sozusagen, betet mich an. Ja, und mit Hilfe anderer Superhelden
also dafür Zivilreligion, sorgt, amerikanische Zivilreligion löst das Christentum ab.
Genau.
Ja. Jesus kann abtreten, weil jetzt der Obermotz...
Sofort Verbindung dazu dann gesehen. Also ich weiß nicht, ob das da in der Zeit entstanden ist, ich glaube nicht, aber das war dann fast schon prophetisch, wenn wir so bei der Metapher bleiben wollen.
Ja, du hast ja natürlich auch so, du hast zum Beispiel Joseph Smith, ja, also der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, quasi eine eigene Variante des Christentums, in den USA, die dort entstanden ist, mit einem eigenen heiligen Schrift, Book of Mormon. Die haben ja auch mal den Familienpreis verliehen und so. Ja, also ich habe auch bei denen schon gesprochen und war auch in Utah und habe dort auch auf einer Konferenz gesprochen. Es gibt also in den USA tatsächlich so eine ganz eigene Tradition, wo auch das Christentum nochmal umgewandelt worden ist auf amerikanisch, bis hin zu einer eigenen heiligen Schrift. Mhm. Und ich glaube, trotzdem, das ist dann noch im religiösen Bereich, aber wenn es dann wirklich übergeht, dass Politikerinnen und Politiker anfangen, vor allem Politiker tun das, sich selber sozusagen als Christus zu inszenieren, da kann ich nur sagen, Vorsicht Leute, ja, du weißt, ich bin Christdemokrat, aber das ist eben genau der Unterschied, dass man sagt, orientiere ich mich an einem Ideal oder halte ich mich selber für das Ideal? Und das ist meines Erachtens, das war schon im alten Kaisertum manchmal grenzwertig, ja, wenn dann quasi Kaiser nicht mehr gesagt hat, ich bin von Gottes Gnaden, sondern sich selber quasi als göttliche Instanz geriert hat. Und jetzt müssten eigentlich bei allen, auch gerade bei allen Christinnen und Christen, alle Alarmglocken läuten, was Trump da aufmacht. Er sagt nicht mehr nur, ich bin von Gott erwählt, ich überlebe Anschläge und so, sondern hier hat er sich inszeniert als Körper Jesu, als Corpus Christi selber.
Ja, es hat in der Vergangenheit ja immer ganz gut eigentlich funktioniert, also vielleicht Antike und Mittelalter auch, wenn wir den Gottkaiser meinetwegen in China anschauen, der ja das Mandat des Himmels sozusagen getragen hat, also mit buchstäblich Gottes Gnaden regiert hat. Die Japaner haben ja noch eine Nummer dann draufgesetzt später und das hat noch besser funktioniert, indem sie gesagt haben, wir haben kein Mandat vom Himmel, sondern wir sind sozusagen, wir stammen von den Göttern ab. Gab ja mehrere, gibt es in deren Verständnis natürlich auch, Sonnengöttin Amaterasu und alle, die danach kommen, inklusive dem aktuell herrschenden Kaiser, wenn auch nur symbolisch, stammen von einer Gottheit ab. Und das gibt oder gab längste Zeit den Ländern ja aber auch eine unfassbare Stabilität eigentlich. Ne?
Ja, ich meine, wir haben das auch im Begriff Kaiser. Ja, das ist der Cäsar ursprünglich, ja, der Cäsar, also derjenige, der...
Oder Zar.
Zar, genau, der quasi ernannt wird vom Senat, wird ihm die Göttlichkeit zugesprochen, die sich nach seinem Tod realisiert. Und Augustus ist dann wiederum der Sohn, eigentlich Adoptivsohn des Cäsars. Also da hast du diese ganze Mythologie schon Wahnsinn. Ausgebreitet. Das heißt, eine Zivilreligion, also eine politische Religion, kann quasi so werden, dass der Cäsar, der Kaiser, ja, der Tenno im Japanischen, dann tatsächlich als zumindest Sohn der Gottheit gewissermaßen wahrgenommen wird. Das heißt, das Christentum musste sich da in einem Feld schon bewegen und behaupten, wo man genau auf diese Unterscheidung dann natürlich geachtet hat. Ja, also und die wird jetzt wieder eingerissen von einigen Leuten, dass man eben sagt, eigentlich der Jesus ist ja ein feiner Typ, aber ich bin jetzt derjenige. Ja, und das ist dann, ich habe The Boys nicht gesehen, aber genau das, was du da auch quasi schon im Bereich der Unterhaltung wahrgenommen hast.
Kann ich absolut empfehlen, auf jeden Fall. Aber um ein bisschen auf das eigentliche Thema von heute mit überzugehen, ist ja eine super Grundlage, glaube ich, für das, worüber wir sprechen wollten, zum Beispiel Religionsdemografie, auch der Zusammenhang zum Beispiel von Religiosität und Geburtenrate. Die Korrelation ist ja auch da, also je religiöser, desto kinderreicher. Einzige große Ausnahme gibt es natürlich auch in den USA. Man sagt ja auch, je reicher ein Land, desto weniger religiös. Auch wieder Ausnahme, die USA. Wobei die ja auch so ein, wie du schon selber gesagt hast, so eine besondere Form des Christentums haben, so mehr Richtung Prosperity Gospel. Also dein Job ist es quasi, das Paradies auf Erde zu bauen. Wie würdest du das beschreiben? Wie kommt das her? Woher? Also einerseits natürlich diese Korrelation, aber andererseits diese US-amerikanische Ausnahme.
Ja, also vielen Dank und das hat mich sehr gefreut. Du hast mich ja angeschrieben und hast gesagt, hier, ich habe was, also ich hatte etwas geblockt, ja, also ein Blogpost über tatsächlich neue religionsdemografische Daten, die werde ich auch gleich vorstellen. Und dann meldet sich ihn an und sagt, hey Michael, dazu muss man eine Folge machen. Deswegen entsteht die relativ spontan. Und ich habe gedacht, ja gut, ich muss ja eh heute arbeiten, dann verbinde ich das noch mit was Schönem. Und ja, genau, du hast recht. Du weißt vielleicht, dass ich ja sehr lange zu Religion und Demografie gearbeitet habe. Das, meine Doktorarbeit war ja Religion und Hirnforschung. Dann war die Frage, wie kommt es aber dazu, dass menschliche Gehirne überhaupt Religiosität und Spiritualität entwickelt haben? Also das sind quasi als ganz normale neurobiologische Veranlagungen. Und damals bin ich dann drauf gestoßen, übrigens tatsächlich am Beispiel der USA. Das war der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel. Hier in Baden-Württemberg bei einer Besprechung. Ich war ein ganz junger Referent und dann sagt er, da ging es darum, ob wir Familienpolitik auch bei uns in Deutschland modernisieren. Ja, Ursula von der Leyen und so weiter, da gab es ja dann so überhaupt mal sowas wie Erziehungszeit und so weiter einzuführen, ja, und Erziehungsgeld. Und da sagte damals Erwin Teufel in einer Besprechung, wo ich dabei war, ja, die Leute in den USA, die kriegen viele Kinder, weil die sind ja religiös. Und ich weiß noch, dass ich saß da wie getroffen, da, wenn das stimmt, wenn also Religiosität mit Kinderreichtum korreliert, ja, dann erklärt das auch, warum unsere Gehirne in diese Richtung evolviert sind. Warum quasi wir sehen können, Bestattungen und so weiter, es fängt ganz klein an und zwar nicht nur bei Homo sapiens, sondern auch bei Homo neanderthalensis. Mhm. Inzwischen sogar noch eine Art, wo wir es aber nicht genau wissen, noch eine Menschenvariante. Und dann quasi entwickelt sich Religiosität und sie ist heute eine sogenannte Universalie. Das heißt, wir treffen sie zwar nicht bei jedem Menschen, aber wir treffen sie in jeder menschlichen Kultur. Ja, also egal, wo wir hingehen, wir finden immer Ausprägungen von Religiosität. Und das hat mich dann quasi dazu gebracht, jahrelang zum Thema Religion und Demografie zu forschen. Ich habe es mir natürlich viel einfacher vorgestellt. Ich dachte, das ist irgendwie ein Faktor. Ich habe dann 2014, steht auch kostenlos im Internet, wer sich's anschauen will, Religion und Demografie, ich habe dann eine Art Bilanz gezogen, später, was wir herausgefunden haben und habe es aber dann eigentlich liegen gelassen, weil sich die Daten unglaublich verschlechtert haben. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf, warum das so ist, aber leider sind die internationalen Daten, die wir heute haben, sehr, sehr schlecht. Und dann sind wir jetzt auch schon direkt bei dem, was du gefragt hast. Das kann ich nämlich dann kurz erklären. Ich habe es nur mal in zwei Grafiken dargestellt, was sich sozusagen da ergeben hat. Das ist das hier, was du gesagt hast. Das stammt aus meiner, es war eine Titelgeschichte bei Gehirn und Geist, steht auch noch kostenlos online, Homo religiosus. Da konnten wir tatsächlich schon damals feststellen, hier, das war 2007, 2008 veröffentlicht, je aktiver Menschen ihre Religion ausüben, desto mehr Kinder haben sie. Ja, also das können wir hier feststellen, das sehen wir hier in Deutschland. Da geht es quasi drum, Zahl der Gottesdienstbesuche, umso öfter Leute den Gottesdienst besuchen, umso mehr Kinder haben sie. Das gilt auch für Gebet, das gilt auch für religiöses Bekenntnis und das siehst du weltweit und in Deutschland. Aber damit hat natürlich die Arbeit erstmal begonnen. Da musste man ja erstmal klären, liegt das an Bildung, liegt das an Wohlstand? Ja, zum Beispiel bei Bildung ist es so, das trifft genauso bei formal Hochgebildeten zu, sogar stärker. Also unter Akademikerinnen und Akademikern ist der religiöse Vorteil sogar noch größer als bei anderen. Und du hast es gerade angesprochen, auf Ebene der Staaten haben wir schon gesehen, also zum Beispiel USA, wenn der Sozialstaat relativ schwach ist und wenn die Leute wirklich in Angst leben und aufeinander angewiesen sind, dann ist dieser Zusammenhang stärker. Wenn der Sozialstaat stark ist, also die skandinavischen Länder zum Beispiel, ist der Zusammenhang schwächer. Starke Sozialstaaten säkularisieren. Wenn die Leute sich in der Not nicht mehr an Gott wenden müssen, nicht mehr an ihre Gemeinde wenden müssen, sondern an ihren Staat wenden können, dann geht Säkularisierung schneller. Ja? Also solche Dinge konnten wir da schon feststellen und konnten dann, okay, deswegen ist in den USA mit einem schwachen Sozialstaat, mit einer großen Spreizung von Arm und Reich die Religiosität tatsächlich erhöht. Wir haben einen deutlichen Geburtenunterschied. Übrigens auch Türkei, ja, ganz stark gewesen. Du kennst es vielleicht noch, diese Ausdrücke, dass man gesagt hat, die weißen Türken, also die laizistischen, städtischen, säkularen, die haben ein Kind und die sogenannten schwarzen Türken, das bezieht sich nicht unbedingt auf die Hautfarbe, sondern das war sozusagen ein stehender Begriff in der Türkei selber. Das waren so die Anhänger der AKP und von Erdogan, die sind religiös und die haben im Durchschnitt 3 Kinder, ja. Steckt natürlich ganz stark Urbanisierung drin. Lebt man im flachen Land oder lebt man in der Stadt? Aber all das konnten wir schon erforschen. Was dann nicht mehr ging und was jetzt wieder geht, ist Wir konnten es nicht auf Ebene der Staaten feststellen. Also Hans Rosling, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein großartiger Typ gewesen, er hat Factfulness rausgebracht, ein Statistiker, der quasi gesagt hat, wir nehmen die Welt schlechter wahr, als sie eigentlich ist. Eigentlich Alphabetisierung, Medizin, Lebenserwartung, eigentlich kommen wir als Menschheit ganz gut voran. Er hat also quasi angekämpft gegen dieses ständig alles negativ sehen. Ja. Und in einem TED-Talk von ihm, Religion and Babies, hat er gesagt, ja, es gibt den Unterschied Religion und Demografie, aber wir können ihn nur innerhalb von Staaten sehen. Wir können anhand der demografischen Kurve, wie sich Staaten entwickeln, nicht unterscheiden, ist das jetzt christlich, islamisch, jüdisch oder buddhistisch geprägt. Ja? Und das hat sich jetzt geändert. Und deswegen habe ich nochmal geblockt. Und das war das, was du quasi angesprochen hast. Hier, du kannst ja vielleicht auch einblenden für die Zuschauerinnen und Zuschauer und die anderen können natürlich auch einfach bei mir auf dem Blog gucken. Geburtenraten, Kinder pro Frau von 1965 bis 2025. Wir können inzwischen wirklich sehen, und das ist neu, da war ich auch überrascht, das hat mich erstmal umgehauen, weil ich habe mich der Rosling-Hypothese angeschlossen. Ich habe gesagt, das stimmt, wir können es nicht zwischen den Staaten sehen, inzwischen können wir das. Du siehst hier oben tatsächlich die Geburtenrate der Türkei, die war 1965 bei 6,1 und ist jetzt runtergefallen auf nur noch 1,4. Also die Türkei in Türkei, wie es jetzt ja heißt, werden nur noch so wenige Kinder geboren wie in Deutschland. Mit weiter abnehmender Tendenz. Mhm. Es geht also deutlich nach unten und sie sind damit auch hinter die USA gefallen. Die USA waren 1965, waren sie noch bei 3,2, jetzt sind sie auf 1,6. Also auch die sind unter die 2 gefallen. Die USA sind noch ein bisschen über dem europäischen Durchschnitt, aber auch bei in den USA hat diese Säkularisierung stattgefunden, vor allem auch durch die Digitalisierung und die Urbanisierung. Also die großen Städte und das Internet zertrümmerten quasi die alten Southern Baptists zum Beispiel, ja, die großen evangelikalen Kirchen mit vielen Kindern. Es gibt teilweise immer noch, denken wir zum Beispiel an die Amish, ja, da ist es riesen, die haben ganz, ganz viele Kinder, aber die halten sich dann auch tatsächlich von diesen Technologien fern. Ansonsten ist auch in den USA dieser Rückgang. Und was mich getriggert hat, überhaupt mal nachzuschauen, war Thailand. Thailand, buddhistisch geprägt, haben wir 1965 2,7 und jetzt nur noch 5,7, Thailand, also auch ganz hoch, ja. 1965 5,7 und jetzt nur noch 1,0. Es gibt jetzt schon die ersten Daten, die sagen, wir gehen in die Richtung Südkorea, ja, mit 0,7, 0,8. Das heißt, obwohl Thailand eine vergleichsweise arme Gesellschaft ist, noch immer, ja, vor allem auch durch Urbanisierung, alles zieht nach Bangkok, und vor allem auch durch Digitalisierung, aber eben auch, weil es ein buddhistisch geprägtes Land ist und der Buddhismus nicht so stark pronatal wirkt wie Judentum, Christentum, Islam, ist Thailand inzwischen auf 1,0. Das ist absolut crazy. Das hätte man noch vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten, wie schnell das nach unten geht. So, und dann eben die eine andere Ausnahme ist eben Israel. Das hat 1965 3,2 und hat heute noch 2,9. Israel ist momentan die einzige Demokratie, und ich hoffe, dass es eine Demokratie bleibt, weil das ist ja gerade hart umkämpft in Israel, ist derzeit die einzige Demokratie der Erde, außerhalb von Afrika sowieso, die stabil über 2 liegen. Also Israel, das Judentum ist heute die Religion, die Nationalreligiösen und die Ultraorthodoxen, die Haredim, die weiterhin extrem viele Kinder haben. Und das habe ich quasi dargestellt. Ich wusste, das gibt natürlich sofort einen Backlash und Leute schimpfen und toben, weil das ist wie bei der Klimakrise, da kriege ich immer Ärger von rechts. Ja, das wollen Rechte nicht wahrhaben, bei Religionsdemografie wollen es Linke nicht wahrhaben. Ja, Religion ist bäh, Michael, hör auf damit, schreib wieder über Solarpunk, aber wir wollen nichts über Demografie hören. Aber ich bin nun mal Wissenschaftler, ich kann nichts dafür und ich werde immer darauf hinweisen, Leute, inzwischen können wir jetzt also auch zwischen den Staaten und Religionen die Unterschiede wahrnehmen.
Wir neigen ja dazu, dass wir bei Korrelationen ja häufig automatisch Kausalitäten dann feststellen. Wenn wir dann eben sagen, ja direkt, okay, also je religiöser du bist, desto mehr Babys kriegst du. Also das ist ja soweit erstmal die Korrelation. Aber gibt es da sozusagen auch einen Zusammenhang? Und Von dem, was ich soweit recherchieren konnte, da, ja, gibt es natürlich irgendwo, aber der Faktor Religion selbst ist nicht der ausschlaggebende. Also wenn wir mal so in den globalen Süden gucken, wie das dann immer so heißt, da wirst du kaum jemanden finden, der sagt, Religion ist ihm ihr nicht wichtig oder sowas, und die haben dann auch vielleicht 4, 5 Kinder. Was ich gern mit meinen Studis etwa mache, ist dann auch mal so im Rahmen von interkulturellem, internationalen Marketing mal so auch so ein paar länderspezifische volkswirtschaftliche Themen mal abzudecken, und dann gucken wir immer so ins mittlere, südliche Afrika mal rein, und dann lasse ich auch mal gerne umfragen, ja, dass ich dann so sage, okay, schauen wir mal hier zum Beispiel nach Nigeria. Was glaubt ihr, wie alt der Mensch dort im Durchschnitt ist? Kommen Schätzungen rein? Ja, bestimmt. Also es ist ja relativ geringe Lebenserwartung und so, bestimmt so 21, 22, ja, manche vielleicht 25, so der Konsens. Nee, 15. Das heißt, der Durchschnitts-Nigerianer ist ein Kind. Lebenserwartung im Schnitt was 52 bis 54 oder sowas, also erschreckend niedrig. Und die Durchschnitts-Nigerianische Frau hat so um die 7 Kinder zum Beispiel, was dann zusätzlich nochmal erklärt, dass du einen Altersschnitt von 15 hast. Das wäre ein Traum für jede funktionierende Volkswirtschaft, das hinzukriegen. Aber Religiosität an der Stelle spielt, von dem, wie ich das wahrnehme, eher eine sekundäre Rolle. Sie ist klar Teil des Alltags, aber es ist auch eine Notwendigkeit, viele Kinder zu kriegen. Ich weiß, dass mein Vater uns regelmäßig hört, deswegen Grüße gehen raus. Er ist eins von 10 Geschwistern, also selbe Mutter, selbe Vater. Alle auf dem Land, im tiefsten Anatolien, in den Bergen. Ja, man nannte uns Kurden ja immer so leidenschaftlich gerne Bergtürken, wo es auch schön winterlich ist, also relativ raffe Bedingungen. Das heißt Landwirtschaft ganz viel. Natürlich bezahlt man da keine Arbeitskräfte. Da wird die Familie natürlich angeschippt dafür. Die waren nicht besonders religiös, beziehungsweise sind. Meine Oma lebt ja auch noch. Die kümmert der Aspekt gar nicht wirklich. Es ist eine einfache Frage der Notwendigkeit. Wie du schon gesagt hast, es gibt kein funktionierendes, oder vor allem damals, kein funktionierendes soziales System vom Staat. Es gab und wird es immer geben, ein familiäres funktionierendes Sozialsystem. Und es ist fast Zufall in dem Sinne, dass Religiosität da häufig mit dabei mit korreliert. Ja, natürlich verankert das ineinander, wenn du nämlich sagst, ja, das Leben, das wir hier leben, das ist eher temporär sowieso. Also da muss man nicht so viel drauf geben. Hauptsache nächstes Leben und so. Ja, und das ist das, was mich immer so fasziniert, weil ich sage es ja immer wieder, der Mensch sucht gerne immer diese ganz einfachen, erklärenden Antworten. Am besten nur eine einzige Variable, weil dann können wir schön sagen, so der globale Süden, je dunkler die Hautfarbe, die Korrelation können wir nämlich auch feststellen, je dunkler die Hautfarbe, desto wirtschaftlich schwächer sind diese Staaten. Ja? Dann liegt ja die Erklärung nahe, einfach zu sagen, okay, dann sind die wahrscheinlich dümmer als die mit hellerer Hautfarbe oder was weiß ich, sowas in diese Richtung. Ja? Aber wenn, und deswegen finde ich deinen Punkt nämlich so gut, wenn du aber dich einen echten Wissenschaftler als echten Wissenschaftler bezeichnest, dann hast du die moralische Verpflichtung, eher dahinter zu steigen, denn das sollte dich sowieso immer verdächtig machen. Wenn es nur eine einzige Erklärung augenscheinlich gibt, dann stimmt da irgendetwas nicht. Dann musst du tiefer steigen.
Genau.
Hast du da weitere Punkte absolut mit identifiziert?
Ich gebe dir da völlig recht, und das ist so, was ich auch immer und immer wieder sage und auch jetzt wieder Leuten sage. Wenn du wirklich wissenschaftlich bist, dann wird dir nicht alles passen, weil Wissenschaft ist eine Erkenntnissuche. Und manchmal ist es so, dass eine Hypothese oder These super reinläuft, sagst du, ja, genau, ja, finde ich super, und das andere Mal regt es dich auf und sagt, nee, damit habe ich jetzt gar nicht, das passt mir jetzt aber überhaupt nicht. Für mich ist das sozusagen auch der Test, ob wirklich jemand wissenschaftlich drauf ist, wenn man nämlich mit beidem ringt, ja, wenn man sowohl das, was einem reinpasst in die Weltanschauung, aber auch das, was die Weltanschauung in Frage stellt, Falsifikation nach Popper, ja, wir hatten es ja, ja, der das sogar als Schmerz, als Kreuz tragen, wir würden heute sagen kognitive Dissonanz. Wenn du echt Wissenschaft betreibst, dann findest du auch Sachen raus, die dir nicht passen, und dann musst du damit klarkommen, und deswegen ärgert mich das so, wenn quasi Rechte dann sagen, nö, Klimakrise gibt's gar nicht, ja, nicht alle, aber sehr viele, ja, weil dann müsste ich ja mein Wirtschaftsmodell quasi überdenken, ja, akzeptiere ich nicht. Aber auch wenn Linke sagen, Religion, Demografie, nein, will ich nicht. Mir schreiben da Leute, die sich selbst für aufgeklärt und wissenschaftlich halten, schreiben mir da wirklich, nein, das wollen sie nicht, ich soll da was anders machen, weil sie finden Religion blöd. Und deswegen soll ich damit aufhören. Und da muss ich sagen, Leute, geht's noch? Also so funktioniert Wissenschaft nicht. Wissenschaft funktioniert eigentlich immer so, dass sie Freude und Schmerz bereitet. Und du bist nur stark genug für Wissenschaft, wenn du bereit bist für beides, für die kognitive Dissonanz und für die Bestätigung. Wenn du nur dich bestätigen lässt, Bestätigungsfehler, wenn du nicht auch in der Lage bist, deine eigenen Positionen zu hinterfragen, dann denkst du nicht wirklich wissenschaftlich. So, und zu dem, was du gesagt hast, genau. Also man nennt das, was du gerade beschrieben hast, ist übrigens gerade an der Türkei recht gut erforscht, weil das ja dort sehr schnell ging, die sogenannte Value of Children-Hypothese, also Wert von Kindern. In einem agrarischen Setting, also in der Landwirtschaft, sind Kinder Arbeitskräfte, sie sind Altersversicherung, sie stellen auch einen gewissen Verteidigungswert dar. Ja? Also ein großer Familienverband ist mächtiger als ein kleiner Familienverband. Das bedeutet nicht, dass alle viele Kinder haben. Es gab auch immer, auch in den Großfamilien gab es auch immer einzelne Tanten oder einzelne Leute, die keine Kinder hatten. Aber auch die waren dann Teil vom Familienverband. Und die Religion spielte eine Rolle, aber keine entscheidende Rolle. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann sehen wir, das ist schon eine Funktion vom Monotheismus. Also wenn du in die Antike zurückgehst, hast du tatsächlich diesen riesigen Unterschied. Ja, also Judentum zum Beispiel verbietet das Töten von Mädchen. Ja, also das Aussetzen von Mädchen. Ebenso dann Christentum und Islam, sogar ausdrücklich im Koran. Mhm. Und wir haben bis heute in Indien und China beispielsweise wachsen weniger Mädchen auf als Jungs. Ja? Weil wenn du nämlich diese Logik hattest, Kinder sind Arbeitskräfte und Schutz und so weiter, dann musste zum Beispiel auch tatsächlich erstmal religiös begründet werden, dass auch Mädchen das Recht haben, genauso aufzuwachsen wie Jungs. Ja, bei Konfuzius gibt es den Ausspruch, sie sind verschüttetes Wasser. Also sie heiraten weg, sie bringen ökonomisch weniger. Und selbst noch im alten Rom hatte der Pater Familias das Recht, Kinder auszusetzen. Mhm. Entweder zum Beispiel Mädchen oder hatte schon zu viele oder auch wenn eine Behinderung vorlag beispielsweise. Das ist also noch in den antiken Mythen hast du das ganz stark, dass Kinder ausgesetzt werden und dann durch göttliche Fügung wundersamerweise überleben. Und auch in der Bibel, ja, Moses ist genau diese Geschichte, ja, wird ausgesetzt, wird gerettet die Ägypter sind so sauer auf die Juden, weil sie so viele Kinder haben, weil sie immer mehr werden. Also da siehst du diese alten Konflikte schon in der Antike eingeschrieben. Aber in den monotheistischen Religionen hast du das dann bis ins 19. Jahrhundert, hättest du kaum einen Unterschied feststellen können. Ja? Monotheistische Religionen waren pronatal orientiert, überhaupt theistische, auch im Hinduismus beispielsweise. Buddhismus veräppt schon teilweise, also in Indien zum Beispiel. Der Buddhismus entsteht in Indien, verschwindet dort aber wieder, ist dann erst im 20. Jahrhundert wieder als eigenständige Religion zurückgekehrt. Reüssiert aber in anderen Gebieten, ja, Tibet, China, Japan, da hast du ja Buddhismus auch weiterhin. Thailand, Theravada-Buddhismus, ganz stark. Also von dem her ist quasi dieses Zusammenbacken von Religion und Ökonomie, dass man quasi da ist schon eine lange Geschichte davor. Und im 19. Jahrhundert bricht das jetzt auf. Im 19. Jahrhundert beginnt die Industrialisierung, wir haben eine massive Verstädterung. Jetzt ist genau das, was du sagst, die Lebenserwartung steigt. Das heißt, du hast erstmal ein enormes Bevölkerungswachstum und dann aber auch eine steigende Lebenserwartung. Jetzt bekommt das, was wir die Bevölkerungsexplosion nennen oder die Malthusianische Falle. Da kommen wir gleich dazu, da wollte ich dich nämlich fragen, dass du mal erklärst, weil es ja war ja Nationalökonom, was es mit Malthus auf sich hat. Das heißt, im 19. Jahrhundert fällt das jetzt auseinander. Jetzt plötzlich hast du auf der einen Seite Kinderreichtum und auf der anderen Seite steigende Lebenserwartung. Und Malthus behauptet sogar, das wäre ein Naturgesetz, ja, das Bevölkerungsgesetz. Bis heute reden wir von Überbevölkerung und so weiter. Und ganz viele Leute auch heute noch glauben, Menschen kriegen zu viele Kinder und deswegen braucht es Kriege, deswegen braucht es Pandemien, deswegen muss man sozialdarwinistisch die Schwachen sterben lassen, weil es gibt immer zu viele Menschen. Das war so im 19. Jahrhundert, was wir dann später Sozialdarwinismus nennen würden. Und dann auch Rassismus, Antisemitismus, Eugenik, Morde an Menschen mit Behinderungen. Antiziganismus, Hass auf Roma und Sinti, also das ist eskaliert im 19. Jahrhundert und wird im 20. Jahrhundert zu wirklichen Massenmorden, ja, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus. So, und dann eben gegen Ende des 20. Jahrhunderts fällt es wieder auseinander. Jetzt sinken die Geburtenraten, das beginnt schon relativ früh, zum Beispiel auch in Deutschland, aber auch davor noch in Frankreich. Man nennt es die demografische Transition, jetzt sinken die Geburtenraten. Und alle, auch ich habe es noch so im Studium gelernt, haben gedacht, naja, das pendelt sich bei 2,1 ein. Also ich habe noch gedacht, ja, das ist sozusagen, und genau das passiert nicht. Jetzt plötzlich rauschen die Geburtenraten nach unten, Südkorea, ja, unter 1, Thailand jetzt 1, aber auch USA, Deutschland, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und die entweder so wie zum Beispiel Afghanistan oder auch die Amish oder so patriarchal agrarisch bleiben, ja. Oder aber, wo du tatsächlich zum Beispiel Gemeinschaften hast wie die Haredim oder die Hutterer, die quasi es schaffen, diese kinderreiche Struktur beizubehalten. Und jetzt fällt es also auseinander. Und das heißt, verrückterweise haben wir jetzt die Situation, dass wir jetzt merken, die demografische Transition hört gar nicht auf. Das geht immer weiter runter. Wir gehen von einer Bevölkerungsexplosion in eine Implosion über. China beispielsweise. Japan hatten wir es ja dann davon. Und gleichzeitig wächst jetzt der Geburtenunterschied zwischen denen, die aus religiösen Gründen Kinder bekommen, und den anderen. Ich weiß, das ist für viele erstmal total schwierig, weil wir sind alle tief geprägt vom Malthusianismus. Und ich höre das immer noch wieder, dass mir Leute erzählen, Michael, es gibt zu viele Menschen, wir haben Überalterung, es gibt zu viele alte Menschen, wir haben Überfremdung, es gibt zu viele fremde Menschen. Es gibt der Glaube, dass wir zu viele Menschen hätten, steckt noch so tief in uns drin, dass die allermeisten gar nicht begreifen, was gerade passiert. Magst du uns vielleicht mal kurz erzählen, dieser Malthus, der uns das eingebrockt hat, was der sozusagen, was seine These war?
Gerne. Thomas Robert Malthus, weiß ich sogar seinen Geburtstag ganz gut, 1766, wahrscheinlich sogar am 17. Februar, weiß ich deswegen, weil ich selber am 17. Februar geboren bin, und quasi 10 Jahre bevor Adam Smith sein großes Werk Wealth of Nations veröffentlicht hat. Also so funktioniert es bei mir mit Daten quasi.
Hey, ihr habt am gleichen Tag Geburtstag, hey, das ist ja cool.
Ja, sieht so aus.
Ich halte die mal in die Kamera, dass die Leute, also ich finde, unser Professor sieht besser aus, aber
also wahrscheinlich aus einem Kupferstich oder so.
Genau, Thomas Robert Malthus, Kupferstich, 19. Jahrhundert. Ja, genau. Mach weiter, ich bin ganz gespannt.
Also als Nationalökonom, also in der Riege von Smith und so weiter, wobei er ja noch dann ganz klein war. Er hat sozusagen noch die erste Phase der Industrialisierung miterlebt. Heißt, in seiner Welt sah es eben so aus, dass Produktion grundsätzlich immer linear ist. Also wenn du eine Einheit, meinetwegen Weizen, herstellen willst, brauchst du eine Person. Wenn du zwei Einheiten herstellen willst, brauchst du zwei Personen. Ja, das war halt, bevor es sowas wie Maschinen und so alles gibt. Er war noch so zu einer Zeit am Leben, wo das zum Beispiel für so typische Verbrauchsgüter, Textilien und so weiter alles funktioniert hat, weil der Gedanke ist ja logisch, ich kann ja nicht am Fließband Weizen oder so produzieren. Das kam erst ein bisschen später. Seine Annahme, seine These war dann gewesen, die menschliche Bevölkerungsentwicklung wäre exponentiell. Heißt, ne, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Wohingegen halt die Nahrungsmittelproduktion linear wäre, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort. So, und nach diesem Verständnis, logischerweise, würde irgendwann natürlich die Menschenproduktion die Nahrungsmittelproduktion schmerzhaft übersteigen. Das heißt, er hat dann zwei Dinge propagiert, die jetzt auch erstmal relativ naheliegend klingen. Zum einen, entweder wir erhöhen die Sterblichkeitsrate der Menschen, okay, ist Hot Take, sage ich mal, oder wir senken sozusagen die Geburten rate, ja, sei es religiös, was auch immer. Er hatte zwar, glaube ich, nicht Religion direkt studiert, wie die meisten seiner Zeit, aber er ist ja
doch, er war Pfarrer.
Er war
Pfarrer ursprünglich. Deswegen wollte er auf keinen Fall, er hat das abgelehnt, Verhütung. Er hat quasi gesagt, die Menschen sind dazu verdammt, dass sie sich vermehren und dann eben sterben müssen.
Genau, dass er Pfarrer ist, wusste ich sogar, aber dass er Theologie studiert hat, war mir neu. Aber okay, gehört mit dazu. Darwin hat sich ja auch an ihm inspiriert. Er hat ja auch in seinem Werk zum Beispiel auch über Malthus mitgeschrieben. Das heißt, er war nicht unbedingt das, was wir einen Philanthropen nennen würden, weil er buchstäblich auch geschrieben hat, dass es sinnvoll wäre, zum Beispiel nahe von Sümpfen dann gerade für ärmere Menschen Siedlungen zu errichten, möglichst enge Straßen. Das, er wünschte quasi auch die Pest wieder ein bisschen zurück, dass halt wieder Bevölkerung reduziert werden. Er hat sich natürlich massiv geirrt, wie wir mittlerweile wissen, denn Produktivität bezieht sich auch auf Nahrungsmittelproduktion zum einen. Und zum anderen, naja, wir haben immer noch hinreichend genug Naturkatastrophen. Und man muss dazu sagen, also unsere Lebensmittelproduktion weltweit ist etwas mehr als, reicht für etwas mehr als doppelt so viele Menschen, wie wir aktuell auf dem Planeten haben. Also man kann und sollte darüber debattieren, dass es durchaus viele Menschen gibt, vielleicht sogar lokal Überbevölkerung, ist alles valide Punkte. Aber es stimmt so nicht mehr im klassischen Malthusianismus zumindest, dass die Lebensmittelproduktion nicht hinterherkommt. Aber wenn wir den Neomalthusianismus nehmen, Club of Rome und so weiter, bedeutet also kurzum die Diskussion darum, ob wir nicht unabhängig auch von der Nahrung über unsere Verhältnisse, sprich über die Verhältnisse des Planeten sprechen, da hat er wiederum Relevanz heute, würde ich sagen.
Genau, und also dieser Neomalthusianismus, das ist sozusagen, den halte ich für sehr problematisch, weil ich meine, es, auch der stimmt nicht, werden wir dazu kommen. Also das war ja auch zum Beispiel, dass man dann auch in vielen Ländern Frauen gezwungen hat, denken wir an China, Ein-Kind-Politik, ja, oder auch in Indien sogar Zwangsabtreibungen. Also Druck ausgeübt hat, auch Kinder nicht zur Welt zu bringen. Vor allem hat es dann wieder auch Mädchen getroffen. Quasi diese Grundannahme, es gäbe zu viele Menschen, die stimmt einfach nicht. Aber die hat Malthus damals formuliert. Und genau, er war also Landpfarrer und hat das auch erlebt, quasi in seiner Gemeinde, arm, wahnsinnig viele Kinder. Er hat das Elend gesehen. Und dann kam aber sozusagen auch das Angebot der Oberschicht hier, du kannst einer von uns werden. Aber dafür hat er mit dem Bevölkerungsgesetz quasi den Deal geschlossen, dass er nämlich gesagt hat, okay, wir geben die Barmherzigkeit auf. Also das Bevölkerungsgesetz wandte sich gegen den Sozialstaat damals, gegen die Armenfürsorge. Mhm. Weil sein Argument ja war, wenn der Staat Leute am Leben erhält, ja, dann werden die sich weiter vermehren. Und deswegen muss der Christ sozusagen unbarmherzig sein. Das ist letztlich bis zu Trump, den wir am Anfang hatten, das ist diese Umdrehung des Christentums, wo man quasi von einer Religion von Liebe und Barmherzigkeit zu einer religiösen Religion von Markt und Wohlstand.
Dass man sie pervertiert, dadurch, dass man sagt, wahre Barmherzigkeit bedeutet, es ertragen zu müssen, dass man andere Menschen auch töten muss für das bessere
Gut. Ganz genau. Das hörst du auch bis heute bei diesen Leuten, dass sie sagen, ja, der Staat, der sei ja nicht barmherzig, sondern barmherzig sein nur der Einzelne. Also wir müssten quasi den Sozialstaat völlig abschaffen. Die einzelne Person darf dann Almosen geben, ja. Aber ein Sozialstaat sei unchristlich.
Klingt das nach ist Ayn Rand. So
Ayn Rand, genau. Also das hast du dann auch übers Christentum hinaus, aber das hast du ganz stark in diesen evangelikalen Bereichen. Jesus soll mich erlösen, aber ich bin nur noch als Einzelperson verantwortlich. Ich darf Spenden geben, die gebe ich dann natürlich an Leute aus meiner Gemeinde oder so, aber ich bin nicht mehr verantwortlich für die Armen, für die Schwachen und so. Und das fragen sich ja viele, wie kommt es, dass eigentlich aus Jesus, einem Reformrabbiner, der die ganze Zeit davon spricht, sich um die Armen zu kümmern, um die Bedürftigen, um die Samaritaner, um die Leute, die nicht dazugehören, um die Frauen, der quasi sich immer ausspricht, Leute, kümmert euch umeinander, liebt euren Nächsten, liebt sogar eure Feinde, wird dann umgedreht in eine brutale Lehre. Bis heute. Ja? Also das Wohlstandsevangelium ist eigentlich eine Verkehrung, eine Verhöhnung vom Christentum und die beginnt mit Malthus. Das kann ich übrigens auch beweisen, da es vor Malthus gab es schon den Johann Peter Süßmilch. Johann Peter Süßmilch?
Scharfer Name.
Ja, genau. Der war auch ein Gemeindepfarrer, ein bisschen vor Malthus hat er gelebt. Und der hat eigentlich die Demografie begründet. Und sein Werk dazu erschien schon 1741 und hieß »Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung«. Also er hat bereits, ich zeig's nur mal ganz kurz, da sieht man so, er hat so Tafeln erstellt. Und er hat tatsächlich gesehen, dass es so was wie demografische Gesetze gibt, aber dass die nicht linear verlaufen, schon gar nicht exponentiell. Und er hat vermutet, Gott denkt sich was dabei. Also er ist noch sozusagen klassisch christlich. Er hat noch gesagt, da steckt eine göttliche Vorsehung dahinter. Wir sollen das erforschen, aber wir sollen Gott vertrauen. Wir sollen weiterhin barmherzig sein und liebevoll sein. Er war natürlich auch noch deutlicher vor der Industrialisierung, muss man auch sagen. Also so krass wie Malthus hat das noch nicht erlebt. Aber das heißt sozusagen, du hast von Anfang an in der Demografie eingebaut zwei Deutungen. Entweder eine menschenwertschätzende Deutung, die sagt, Menschen werden nach göttlicher Vorsehung geboren und wir sollten jeden Menschen ehren und achten und unterstützen. Oder eben die malthusianische, es gibt immer zu viele Menschen, wir müssen was dagegen tun, lasst sie kämpfen, lasst sie sterben, grenzt sie aus. Das wäre quasi die malthusianische Variante. Und das ist quasi mein Problem bis heute. Ich kämpfe quasi, indem ich über Religion und Demografie forsche, kämpfe ich einerseits quasi gegen Leute, die einfach sagen, Religion ist blöd. Und ich kämpfe aber andererseits auch gegen den Malthusianismus oder Neomalthusianismus, die sagen, ja Michael, ja das ist ja schön und gut, aber es passt mir gar nicht, weil es ist eigentlich blöd, dass es so viele Menschen gibt. Und das ist sozusagen, das macht mir ganz schön zu schaffen. Der neue Papst Leo hat in seiner KI-Enzyklika hat das ja schon gesagt, wir brauchen eine Entwaffnung der Worte. Also das finde ich sehr gelungen. Mich macht es so traurig, wenn zum Beispiel immer noch bei uns von Überalterung gesprochen wird oder Überfremdung. Weil Überalterung bedeutet, es gibt zu viele alte Menschen, die sollten eigentlich weg. Ja? Wir haben kein Problem mit einer Überalterung. Wir haben zu wenig junge Leute. Unser Rentensystem ist
eine Unterjüngung.
Eine Unterjüngung, genau. Ich spreche mich dafür aus. Genau, ich sage, Leute, wir haben kein Problem mit Überalterung. Wir haben zu wenige junge Menschen. Ja. Deutschland schrumpft. Überfremdung, das Gleiche. Ah, wir haben zu viele Zuwanderer. Nein, ihr blöden Rassisten. Mhm. Ja? Ich würde am liebsten, es gibt keine Überfremdung. Wir haben zu wenig Kinder und das kannst du nicht den Menschen vorwerfen, die hereinkommen. Entweder wir einigen uns darauf, dass jedes Kind wert ist, wertgeschätzt zu werden, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft. Oder aber hört auf, euch Christen zu nennen. Das will ich denen dann, ja, ich bin natürlich ein höflicher Mensch. werde ich auch jetzt der Nabu-Jugend nicht so um die Ohren knallen. Ja.
Sicher.
Aber verstehst du, dieser Neomalthusianismus und dieses Scheinaufgeklärte läuft leider ganz oft halt auf eine Menschenverachtung hinaus, dass man nicht sagt, dieses Kind ist überzählig, das sollte nicht sein oder sollte zumindest nicht hier sein. Oder dieser alte Mann, diese alte Frau, den sollten wir jetzt aber keine medizinischen Leistungen mehr gönnen. Oder wir sollten ihnen wenigstens die Renten kürzen. Da kriege ich halt so einen Hals, weil es einfach nicht stimmt.
So wie ich das Konzept von Jesus Christus auch verstanden habe, würde er dir, glaube ich, auch ziemlich zustimmen bei diesen Aussagen. Ich finde es ja, also es ist ja immer noch so, klar, wenn die Menschen irgendwo ein Problemempfinden haben, irgendeine Basis wird es dafür geben. Wir müssen halt immer gucken, woran das liegt. Wurden damals, sagen wir mal, bei der Arbeitnehmerinnen und Nehmeranwerbung, denen ich auch meine Existenz zu verdanken habe, Fehler gemacht? Eindeutig. Ja, auch schon diese Ghettoisierung, die man schon planmäßig durchgeführt hat. Ja, siehe Kreuzberg zum Beispiel, Neukölln, wo ich ja mit aufgewachsen bin. Eindeutig. Da hat natürlich irgendwo auch die Integration gescheitert. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben nicht unbedingt auch, sagen wir mal, nach Deutschland die zwangsläufig intelligentesten Menschen nicht nach Prio 1 rübergeholt, sondern meistens die körperlich fittesten. Ja, natürlich können die genauso smart sein, aber das war nicht das Hauptauswahlkriterium. So, und jetzt haben wir meinetwegen regelmäßige Flüchtlingskrisen, wie wir das ja immer wieder nennen. Da wird gar nicht erst geguckt, ob und was die Menschen können, weil das erstmal verdammt nochmal unsere menschliche Pflicht ist, Hilfesuchenden aufzunehmen. Natürlich gibt's aber auch dort Nuancen. Wie sieht's mit Schleppergeschichten aus? Wie sieht's mit Wirtschaftsflüchtlingen aus? Wie sieht's auch überhaupt von der Akzeptanz aus von Wirtschaftsflüchtlingen? Selbst da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Leute die Hoffnung haben, hier sich eine bessere wirtschaftliche Position aufzubauen, gerne. Also ich meine, am Ende, ich sag dir eins, der durchschnittliche AfD-Wähler, der wird mit Menschen wie mir kein Problem haben. Man sieht mir meine Wurzeln eindeutig an, aber guck mich an. Ich bin sowas von integriert. Ich meine, abgesehen davon, dass ich hier geboren bin, ich habe eine gute Bildung hinter mir, ich zahle Steuern, ich bin produktiv. Ich würde mal so eingebildet sein zu behaupten, ich bin netto ein Gewinn erstmal für das Land. Ja, wenn wir das rein ökonomisch betrachten, und ich bin mir sicher, die wenigsten AfD-Wähler hätten per se ein Problem mit mir. Aber es geht ja auch wirklich nicht um Menschen wie mich in diesem Sinne. Es geht wirklich um das, was auch als fremd wahrgenommen wird. Also die mit einer anderen Kultur, die Kultur hier bereichern könnten, vielleicht aber auch nicht. Und dann blasen wir natürlich solche Geschehnisse auf, wenn es zu Messerangriffen kommt, die natürlich kompromisslos zu verurteilen sind. Dass wir das natürlich auf alle anderen, die so ähnlich sind, mit drüber stülpen. Und die meisten aber, die sich darüber aufregen und ärgern, jenseits von den Opfern und deren Familien natürlich, sind meistens andere geflüchtete Menschen, weil die ganz genau wissen, dass damit natürlich wieder der Hass auf sich steigen wird und entsprechend mehr Stimmung gemacht wird dann für Parteien, die sich explizit für diese größere, stärkere Abschied- oder Ablehnungspolitik einsetzen. Du hast es wunderschön gesagt eigentlich, wir haben kein Überalterungsproblem per se, weil das einfach mal impliziert, dass wir Lasten haben in unserer Gesellschaft, für die wir irgendwie aufkommen müssen. Wenn wir aber diese Unterjüngung, wie was wir jetzt vielleicht prägen wollen, haben, dann müssen wir, dann gehört das aber zur Realität, dass wir dann junges Volk sozusagen reinholen müssen in unser Land, die dann halt diese Spitzen abfangen können, wo wir dann nach Produktivität sozusagen schauen, wo wir dann sagen können, okay, wir haben ältere Menschen, vielleicht einige davon weise und geistig nützlich, andere vielleicht nicht, weil sie die besten Zeiten ihres Lebens hinter sich haben, gehört halt dazu, niemand wird aussortiert. Dann müssen wir aber auch gleichzeitig sicherstellen, dass der Staat weiter funktionieren kann, dann machen wir aber bitte nicht den Fehler von Japan, wo wir sagen, wir gleiten einfach ungebremst auf die Klippe zu, sondern dann müssen wir es halt akzeptieren, dass zwangsläufig Leute herkommen, die wie viele andere, übrigens auch deutsche Menschen, nützlich sein können oder eben auch nicht. Aber das gehört dazu, dass sie zumindest die Chance bekommen. Ich sage zum Beispiel immer wieder, gibt den Leuten idealerweise von Anfang an gleich mal eine Arbeitserlaubnis. Natürlich ist es politisch heikel, weil du damit möglicherweise dafür sorgst, dass andere Deutsch-Deutsche oder Einheimische möglicherweise diesen Arbeitsplatz dann nicht kriegen. Aber wir wissen das aus der Erfahrung und aus der Empirie, dass das beste Mittel, sich zu integrieren und buchstäblich produktiv zu werden, ist, wenn die Leute am Arbeitsleben teilnehmen. Natürlich steigt dann sonst die Kriminalitätsrate, weil du hast nichts Besseres zu tun und du musst zusehen, wie du deinen Magen füllen kannst. Ich habe kein Verständnis für diese Menschen, die Verbrechen begehen. Ich kann es aber zumindest erklären. Und das ist halt der Punkt, um den es geht. Habe jetzt ein bisschen länger gequatscht, aber ich hoffe.
Nee, das ist, vielen Dank auch. Und ich sehe das allerdings skeptischer. Hm. Also ich glaube, dass dich wirkliche Rassisten, gerade auch in der AfD, Björn Höcke und Co., Martin Sellner hier, Identitäre, Remigration, du und deine Familie und übrigens auch meine Frau und meine Kinder, auch türkische Herkunft, also wir sind ja auch eine gemischte Familie, wir wären mit betroffen. Ich weiß es auch deswegen, weil ich auch aus den Reihen jetzt auch beim Landtag eine AfD-Abgeordnete, ich war im Gespräch mit einem Rabbiner und da kommt ein AfD-Abgeordneter, begrüßt den Rabbiner und sagt mir ins Gesicht, mich würde er nicht begrüßen. Ja, weil ich mir gedacht, okay, Kollege.
Wenigstens ehrlich.
Wenigstens ehrlich, ja. Ich fordere ja auch ein Parteiverbotsverfahren, habe ich ja auch gemacht. Diese Leute hassen auch dich. Das ist ein Fehler übrigens, den auch Roma und Sinti und auch jüdische Leute gemacht haben. Die haben auch gedacht, hey, ich habe gedient im Ersten Weltkrieg, mir passiert schon nichts. Ich bin voll assimiliert. Ich leiste was, ich bin nützlich, mir passiert schon nichts. Überhaupt nicht. Die Nazis haben die Leute umgebracht. Gerade die gut assimilierten, gerade auch die Leute, die erfolgreich waren, gerade auch die Leute, für einen Faschisten bist du eine Bedrohung, weil du produktiv und nützlich und Professor bist und weil du etwas Dinge hast, die er nicht hat, zum Beispiel Intelligenz und Charakter. Ja?
Also, das hast du gesagt.
Und dass du gut aussiehst, hilft dir da auch nicht. Also, genau. Also verstehst du, die hassen das, was sie nicht haben. Hm. Und deswegen haben sie auch, die Roma und Sinti, das waren Christen, die waren getauft überwiegend. Wir haben Unteroffiziere, die in der Uniform der Wehrmacht in die Konzentrationslager eingeliefert worden sind, weil sie Roma waren. Wir haben Juden, Edith Stein, eine Jüdin, die war getauft, die war eine katholische Nonne, trotzdem wurde sie ermordet. Das heißt, dieser Hass, der richtet sich nicht nur gegen die vermeintlich Unnützen, das ist ja genau der Malthusianismus, den ich bekämpfe, sondern dieser Hass richtet sich gegen die Menschenwürde. Entweder es gilt, dass jeder Mensch, auch der Mensch, der nicht leisten kann, auch der Mensch, der alt ist, krank ist, schwach ist, entweder wir achten alle oder wir achten niemanden. Das ist sozusagen in Artikel 1 unseres Grundgesetzes, das stammt aus der deutschen Geschichte und das stammt aus der Bibel. Ja? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und deswegen kämpfe ich da auch so, auch in der CDU und stehe auf und sage, ihr könnt nicht mit der AfD arbeiten, weil das ist der Unterschied. Umso mehr ihr selber Stadtbilddebatte, alte Menschen gegen junge Menschen ausspielen, BAföG, dass man jetzt plötzlich sagt, wir haben Geld für Tankrabatt, aber wir haben kein Geld für Studierende, das ist genau die Katastrophe. Wenn wir Christdemokraten selber anfangen, die Menschen zu spalten, dann fliegt uns der Laden um die Ohren. Dann wird werden die Rechtsradikalen immer stärker, weil die malthusianische Logik ist immer, es sind hier zu viele. Und ich kann dir, leider muss ich dir also da widersprechen, von der Remigrationsfantasie eines Martin Sellner, eines Björn Höcke und Co. Wären auch Menschen wie du betroffen. Deswegen darf es nie dazu kommen, unterschätzt die bitte nicht. Mhm. Du denkst, und du hast ja recht, ich leiste doch viel, meine Familie, meine Frau und ich, und wir bringen uns super ein, und das tut ihr. Und ihr gehört 100% zu Deutschland und zu Filderstadt und zu Baden-Württemberg. Aber genau das ist der Grund, warum euch diese Leute hassen. Und zwar die Leute, die dümmer sind, die Leute, die hasserfüllter sind, negative Mimesis, die sind genau neidisch auf dich und auch auf jüdische Menschen und andere, unter Umständen, weil ihr erfolgreich seid. Die haben nicht, viele gebildete, assimilierte Juden haben gedacht, der Hass richtet sich gegen die Orthodoxen, gegen die Ostjuden, wie man damals sagte, aber doch nicht gegen uns. Nein. Und dann sind sie abgeholt worden aus den Städten, die Bürgerinnen und Bürger, teilweise mit der Auszeichnung aus dem mit dem Eisernen Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg, und trotzdem sind sie ermordet worden. Also bitte, klar, würde ich dich sozusagen jetzt wirklich als Kenner der Materie sagen, wenn wir in dem Moment, wo wir anfangen zu glauben, dass es weniger oder mehr nützliche Menschen gibt, laufen wir denen schon in die Falle. Wir müssen daran festhalten, dass die Menschenwürde nicht verhandelbar ist. Ich bin auch ein Freund von Leistung und ich habe mich auch als Arbeiterkind hochgearbeitet. Aber die Menschenwürde, auch von unseren Kindern und von unseren Ehefrauen, hängt nicht von der Leistung ab. Wir müssen uns das Recht zu leben nicht erst verdienen. Wir haben das Recht zu leben vom ersten Atemzug an.
Ja, absolut. Also gut, von dem Aspekt habe ich es tatsächlich noch nicht unbedingt um eine Neiddebatte betrachtet, sage ich ganz ehrlich. Aber klar, also diese Extremen, die gibt es sowieso in jener Partei auch. Also das ist, glaube ich, unbestreitbar. Allein wenn man Namen fallen lässt wie Höcke, der genauso gut in der Partei die Heimat stecken könnte, ohne dass es wirklich Unterschiede geben kann. Sowas wird's wahrscheinlich immer geben. Und wenn man auch noch beachtet, dass es bei denen ja auch ernsthafte Debatten darum gibt, wie man sozusagen Menschen mit nicht deutscher Abstammung auch die Staatsbürgerschaft entziehen kann. Ja, also so ein paar Gedankenspiele, nennen wir es mal Think Tank, auch wenn es ganz schön diesen Begriff dehnt, dann ist, denke ich mal, klar, dass das, sicherlich, ich sehe mich natürlich als, ich glaube, ich wurde mit 7 oder 9 Jahren eingedeutscht sozusagen, also seitdem bin ich deutscher Staatsbürger, aber ich habe ja schon als Kind, und das ist ja auch so das Spannende, wenn man sich gerade so in Kindheitsfeldern umschaut, diese Debatten gibt's ja nicht als Kind. Also wenn man dann sagt, okay, was ist das eigentlich, woher kommt eigentlich? Ja, ist halt irgendein Kind. Ja, die hatten vielleicht anders klingende Namen oder sowas, aber die waren am Ende ein Kind. Wir lernen dieses Zeug erst so ein bisschen mit der Zeit. Und klar, wir werden natürlich sozialisiert von unseren Eltern und von unserem Umfeld, und natürlich ändern sich Menschen über die Zeit. Aber das ist das, was mich dann immer so ein bisschen traurig macht, weil wenn ich dann sehe, dass in vielerlei Hinsicht unsere Kinder meistens, lass es aufgrund von Ignoranz sein, schlauer sind als die meisten vermeintlich erwachsenen Menschen, dann hinterlässt es einfach so einen faden Beigeschmack in meinem an sich eigentlich sehr positiven Bild von Menschen selbst. Ja? Genau. Also ich sage immer wieder, wenn wir mal so die Welt als Dorf anschauen, wir haben halt nur diesen einen Planeten. Das heißt ja auch immer, es gibt keinen Plan B sozusagen. Wir müssen halt hier zurechtkommen mit dem, was wir haben. Wenn wir all den Astronauten zuhören, wie sie immer wieder davon reden, wie unbedeutend sie eigentlich erscheinen und vor allem diese kleine Gruppe von Ameisen sozusagen auf dieser blauen, wunderschönen Kugel, dann macht mich das natürlich auch nachdenklich. Weil wenn wir darüber nachdenken, wofür machen wir eigentlich diesen Kram dann insgesamt? Ja, das ist so in Betrachtung des Universums, wenn man so will, komplett unbedeutend. Wir haben natürlich alle unsere Probleme hier, aber vielleicht sitzt man da auch ein bisschen auf dem hohen Pferd. Ja? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt der Endzustand der Menschheit einfach sein soll.
Ja. Und ich meine, weißt du, ich kann von dir und auch anderen Linken ja nicht erwarten, dass ihr religiös werdet. Das will ich jetzt gar nicht. Es gibt auch linke Religiöse, aber das ist nicht mein Punkt. Sondern ich sage, wir dürfen aber einen gemeinsamen Wert nicht aufgeben. Ja, aus den Religionen und in den Weltanschauungen. Kein Mensch ist illegal. Mhm. Ja? Das bedeutet nicht, dass ich sage auch nicht, dass man jetzt alle Grenzen öffnen muss, weil dann kommen unter Umständen diejenigen durch, die sich einen Schlepper leisten können. Und es kommen zum Beispiel nicht die Menschen durch, die wir im Sonderkontingent, die Jesidinnen, die Frauen und Kinder, die wir nach Baden-Württemberg geholt haben, die hätten es niemals geschafft über die Balkanroute. Also ich bin nicht jemand, der sagt, alle Grenzen auf und wer stark genug ist, der darf zu uns kommen, sondern ich bin jemand, der sagt, ja, Rechtsstaat und ja, Grenzen und so weiter. Ich bin, du weißt, ich bin auch kein Pazifist, ich war bei der Bundeswehr und so weiter. Aber die eiserne Grenze, die ich von jedem erwarte, ob links, Mitte oder rechts, ist die Menschenwürde. Mhm. Wenn wir Menschen nicht mehr rechtsstaatlich behandeln, wenn wir ihnen die Würde absprechen, dann fällt der Laden zusammen. Dann gewinnen die Faschisten. Ich sage nicht, jede AfD-Wählerin und jeder AfD-Wähler ist ein Faschist oder eine Rechtsextremistin, aber ich sage, in der AfD gibt es Faschisten. Ja. Und Rechtsextreme. Und wenn man das, also wir machen uns schuldig, wenn wir das zulassen. Und das war auch der Grund, warum ich aufgestanden bin, als Friedrich Merz und Christian Lindner plötzlich gesagt haben, wir stimmen mit der AfD im Bundestag ab. Das war für mich genau die Gewissensfrage, weil ich gesagt habe, da an der Stelle gehe ich nicht mit. Die DNVP damals, die Konservativen damals, haben den Nazis die Tür geöffnet in der Weimarer Republik. Das darf eine anständige Partei und schon gar nicht eine christdemokratische Partei, darf das nie wieder machen. Und das ist sozusagen, verstehst du, das ist für mich die Grenze. Und dieser Malthusianismus und dann Neomalthusianismus, den gab und gibt es leider auch auf Seiten der Linken. Da hat man dann nämlich schon dann ganz früh in der Arbeiterbewegung gesagt, und du weißt, ich bin Riesenfan von der Sozialdemokratie und Arbeiterbewegung, die haben ihre riesige Rolle. Aber auch da gab es dann die gesagt haben, ja, wir vertreten die ordentlichen, die nützlichen Arbeiter und die anderen ist der Pöbel und das Lumpenproletariat. Also auch da gab es schon, man hat sich quasi darauf eingelassen zu sagen, naja gut, wir verdienen uns ja als sozusagen Arbeiterschaft unser Recht zu leben. Ja. Und meine Message ist, liebe Linke, setzt euch mit Demografie auseinander und werdet den Malthusianismus endlich los. Wir müssen wieder verstehen, dass jeder Mensch wertvoll ist. Ganz egal, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche sexuelle Identität, welches Einkommen, welches Erbe und auch welche Leistungsfähigkeit. Wenn wir anfangen, Menschen mit Behinderung, zugewanderte Menschen, alte Menschen, kranke Menschen wieder abzuwerten, dann landen wir wieder in Grafeneck. Die erste Gaskammer im Deutschen Reich war Grafeneck und da sind Menschen mit Erkrankungen und Behinderungen, jüdische und nicht-jüdische Menschen, vergast worden. Hier in Baden-Württemberg in Grafeneck. Und versteht, deswegen bin ich da auch so an dieser Stelle so ich hoffe, das ist
leidenschaftlich.
So leidenschaftlich. Ja. Weil ich wirklich sage, das ist quasi der Bruchpunkt.
Ja. Ja, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau.
Du kannst ja sonst meinetwegen in vielen, vielen auch politischen Punkten anderer Meinung sein, egal ob von mir betrachtet oder halt auch von, weiß ich nicht, irgendjemand anderem. Und politische unterschiedliche Meinungen werden wir alle haben. Wo wir uns mindestens als Menschheit einig sein sollten, ist eben genau dieser Punkt. Der Würde des Menschen einfach unantastbar. Und das bitte auch kompromisslos. Also wenn wir, selbst bei Menschen, die Verbrechen begangen haben, ja, Haft und so weiter, die dort in Haft stecken. Natürlich sind sie gerade auch zu bestrafen, zu rehabilitieren, aber vor allem. Das funktioniert ja auch in vielen anderen Ländern nicht. Also sowas wie schon mal Todesstrafe, das erledigt sowieso den Punkt der Rehabilitierung. Ja. Aber auch Bedingungen im Knast, wenn wir uns, weiß ich nicht, China oder USA auch anschauen, die ja auch schon teilprivatisiert sind, was auch absolut unmenschlich ist, sowas. Sei es drum. Man mag sie nicht mögen, würde ich sogar total verstehen, geht mir ja auch so. Aber als Mensch muss man trotzdem sicherstellen, dass es immer noch eine gewisse Würde haben kann, selbst wenn man Menschen wegsperrt für was auch immer. Ja? Also deswegen meine ich kompromisslose Menschlichkeit.
Genau, exakt. Also das ist sozusagen, das wird ja, ist ja ein bekanntes Meme, ja, dass Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann fragt jemand, ja, und wenn es ein Zuwanderer oder schwul ist.
Hast du was an den Ohren?
Hast du was an den Ohren, ja, genau. Liebe gefälligst, ja. Und das haben wir dann schon auch bei Augustinus, liebe und tue, was du willst, der es ja auch nicht nur durchgehalten hat. Mhm. Aber das ist sozusagen, weißt du, wenn du dir dann nochmal, und damit schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis, es ist ja nicht nur eine Blasphemie gegenüber Gott, was Trump macht, sondern wenn du dir das genau anschaust, er heilt nur Weiße. Hier in diesem, ja?
Ist mir nicht mal aufgefallen.
Ja, da gibt es ja den
Weiße Amerikaner am besten.
Genau, John Stewart hat er ja witzigerweise,
ist das Stewart
da? Ja, also man weiß natürlich, es ist ja eine KI-Erzeugung, ja, aber es sieht sozusagen verblüffend aus. Aber wenn ihr es euch anschaut, Leute, schaut es euch an, hier diese ganze pseudo-blasphemische Christus-Nummer, ja, der Nicht-Corpus Christi, es geht nur um weiße Leute. Du siehst hier keine schwarzen Leute, du siehst keine auch Alten. So. Ja, du siehst ja ältere Leute, aber die tragen alle noch hier Uniform oder sind alle noch quasi nützlich, in Anführungszeichen. Es ist niemand irgendwie abgebildet, der wirklich Hilfe bräuchte. Mhm. Und das ist für mich sozusagen der riesige Unterschied. Und deswegen bin ich da auch so leidenschaftlich. Und ich sage das deswegen dir auch so dankbar. Wenn Linke zu Recht wollen, dass sich Rechte mit Klimakrise auseinandersetzen, dann erwarte ich von Linken, dass sie sich endlich mit Demografie auseinandersetzen und auch mit Malthus. Werdet den Malthusianismus los. Das wäre zum Beispiel auch für die SPD, glaube ich, ganz arg wichtig, weil sie wird selber von Arbeiterinnen und Arbeitern heute als arrogant wahrgenommen. Linke Parteien werden sozusagen als hochnäsige Städter wahrgenommen. Mhm. Und das ist ein riesiges Problem. Und ich glaube quasi, dieser Malthusianismus und Neomalthusianismus, Sozialdarwinismus in der Biologie, wir könnten das jetzt ewig ausbuchstabieren, der ist bis in unsere Sprache eingesickert. Überalterung, Unterjüngung. Und deswegen habe ich mich so irre gefreut, dass du gesagt hast, ich habe mir noch überlegt, ob ich dir das schicke und dachte dann, ach nee, ich will dir jetzt nicht auf die Nerven gehen. Und jetzt weißt du, warum ich mich so irre gefreut habe, dass du gesagt hast, Michael, das ist interessant, darüber will ich mit dir reden.
Ja, unbedingt. Also dabei sind wir noch nicht mal zu den Naturkatastrophen direkt gekommen. Aber das lag mir halt auch am Herzen, wo ich das dann, ich schaue ja nicht natürlich jeden Tag rein, aber ab und zu gucke ich dann doch auch mal auf den Blog. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir auch, okay, das ist etwas, also du hast es schön zusammengefasst. Man kann ja immer das korrelieren. Ja, bei dir auch. Je länger sowas ist, desto mehr liegt dir das auch meist so am Herzen. Dann habe ich auch gesehen, das ist eigentlich ein super spannendes Thema, weil wir das auch, ich versuche es immer wieder so einen gewissen Rahmen auch in meinen Vorlesungen anzureißen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, aber wo es sich ergibt, ist gelegentlich mal VWL oder interkulturelles Marketing. Da kann man solche Sachen manchmal ein bisschen reinbringen. Ich will es natürlich auch nicht überstrapazieren, weil ich habe so das Gefühl, der Studi von heute ist da vielleicht auch nicht mehr ganz so motiviert, aber sei es drum. Und solche Themen haben nämlich auch dann und wann mal besprochen. Ja, warum gibt es Arme, warum gibt es reiche Menschen, hat das alles irgendwie was mit Ethnien oder Rasse, wie es der Ami nennt, zu tun, wie sieht es mit Religiosität und so weiter aus. Und dann dachte ich mir natürlich im nächsten Atemzug, hey, wenn du dazu schon ein bisschen was geschrieben hast, warum nicht gleich quasi den Experten nochmal für eine weitere Runde Blume und Inge dazu einladen?
Absolut, ja, vielen Dank. Ja, das schaffen wir ja leider heute nicht mehr, aber das war quasi, ich habe einen weiteren Blogpost über Verschwörungsmythen, die natürlich wieder auftreten, zum Thema Hantaviren. Ja. Hanta, da wird gesagt, ist aus dem Hebräischen und das sei ein jüdischer Virus gewesen, als es auf Kreuzfahrtschiff aufgetreten ist. Ist natürlich Schwachsinn. Es gibt zwar tatsächlich das Wort Hanta im Hebräischen, aber es bezieht sich auf den Hantan-Fluss in Südkorea. Da im Koreakrieg ist diese Krankheit das erste Mal entdeckt worden und man hat sie nach dem Fluss benannt. Das hat also nichts mit einer jüdischen Weltverschwörung zu tun, aber da sieht man gleich den Antisemitismus. Und beim Ebola Kongo haben wir wieder ganz stark den Rassismus, also wieder genau auch dem Malthusianismus, ja, lass die doch sterben, es gibt eh zu viele Afrikaner. Mhm. Also das sind sozusagen, wo man also auch tatsächlich die Nachwirkungen sehen kann und wo ich mich natürlich mit in meinem Buch Verschwörungsmythen, aber auch auf dem Blog immer wieder dagegen wehre. Und ich bin dir einfach dankbar, dass du so das vielleicht gespürt hast, dass das für mich nicht irgendwelche Blogposts waren, sondern da geht's wirklich um die Essentials, quasi den eigentlichen Kampf, der seit Süßmilch und Malthus quer durch die großen Kulturen der Welt eigentlich geführt wird. Und die nicht nur die Religion, sondern auch die Weltanschauungen. Und wo die meisten Menschen gar nicht wissen, wo das alles herkommt. Wir wollen aber als nächstes über das Thema Frieden sprechen. Willst du sagen, was wir vorhaben?
Gerne. Jetzt kommt ein bisschen sozusagen Rücken an Rücken unsere nächsten Sessions nach unserer längeren, naja, nicht sehr viel längeren, aber ein bisschen Pause, die wir eingelegt haben. Wir wollen als nächstes mit einer lieben Kollegin, neuer Kollegin, so Aussagen hat auch erst kürzlich angefangen, bei uns sprechen mit Frau Professor Dr. Korabies, auch wie gesagt Kollegin von mir, und sie forscht und lehrt auch viel zum Thema Friedensforschung, jenseits von dem, was wir hier eigentlich so sagen, ja, seid halt lieb zueinander, wenn wir das mal wirklich auf den einfachsten kleinen Nenner runterbrechen wollen, werden von ihr also so ein bisschen hören, wie sieht es zum Beispiel mit Konfliktbildungen aus, Resolutionen der ganzen Kram, also jenseits vom einfach nur Händchen halten. Das heißt, ich freue mich da schon sehr, weil das ja so ziemlich eine unserer Kernthemen sind, über die wir sprechen. Und dann bin ich froh, wenn wir dann auch Sie dann nächste Mal in die Runde, wir gehen Sie dann besuchen in Tübingen.
Mit dem Elektroauto natürlich.
Natürlich. Dass wir Sie da mal ein bisschen interviewen können oder halt auch gleichzeitig diskutieren können.
Ich freue mich riesig drauf. Ja, und ich werde ja auch heute über Friedensenergien bei unbedingt der Naturschutzjugend sprechen und bei der NABU-Jugend. Und dann freue ich mich, wenn wir dann mit der Kollegin uns zusammensetzen in Tübingen. Und es wird aber auch wieder so anfangen, dass wir wie immer grüßen.
Mit Hallo, Herr Doktor.
Und Hallo, Herr Professor.
Nice. Ja,
also, geschafft.